SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein heutiger Gast ist die vielfach ausgezeichnete Fotografin Bettina Flittner. In ihren zumeist seriellen Arbeiten erzählt sie die Geschichten von Menschen, von Frauen mit Visionen, Männern im Bordell, Boat People oder Rechtsextremen. In ihrem jüngsten Buch wird sie allerdings sehr persönlich und die Fotografin zur Schriftstellerin. Der Suizid ihrer Schwester hat Bettina Flittner veranlasst, über ihre Familie, ihre Kindheit und Jugend und über Depressionen zu schreiben. Meine Schwester heißt das Buch. Bettina Flittner, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben dieses Buch nicht geplant. Irgendwann im ersten Corona-Lockdown haben Sie Ihren Laptop aufgeklappt und angefangen zu schreiben. Was hat Sie dazu bewegt, diese doch sehr persönliche Geschichte, Ihre und die Ihrer Schwester, dann auch öffentlich zu machen?
Ja, wie Sie sagen, es war tatsächlich gar nicht geplant. Das war diese Zeit in der Corona-Stille, März 2020, wo gar nichts mehr passierte und ich auch als freie Fotografin gar keine Anrufe mehr bekam und keine Aufträge mehr. Und plötzlich war es da. Es war einfach plötzlich da, dass ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, ohne dass ich das vorher wusste. Und zunächst habe ich gar nicht mit einer Veröffentlichung, also hatte ich die gar nicht geplant. Ich habe einfach losgelegt, ich habe einfach geschrieben und es wurde immer mehr und immer interessanter auch für mich, in meine Vergangenheit zurückzutauchen. Und irgendwann, das war das ein Zufall, dass ein befreundeter Lektor, der Helge Malchow von Kebmeier und Witsch, zu Besuch war und mich fragte, was machst du denn gerade? Und ich habe gesagt, ich habe angefangen, über meine Schwester zu schreiben. Und dann sagte er, ja, das interessiert mich, zeig mir das doch, wenn es fertig ist. Und das habe ich getan.
Den Tod durch Schreiben zu verarbeiten ist ja das eine, aber das Geschriebene dann als Buch zu veröffentlichen ist noch ein weiterer Schritt.
Ja, aber ich habe mir beim Schreiben darüber gar keine Gedanken gemacht. Was wird sein, wenn es öffentlich wird? Ich habe es einfach so aufgeschrieben, wie ich es richtig fand, aufzuschreiben. Und als es dann fertig war und ich dann auch merkte, es geht vielleicht über meine eigene Geschichte hinaus. Es kann vielleicht etwas auch bei anderen Menschen bewirken, habe ich mich zur Veröffentlichung entschlossen.
Meine Schwester heißt dieses Buch und es ist ein Buch, Frau Flittner, über das Leben. Auch wenn der Tod, der Suizid ihrer Schwester Anlass war, es zu schreiben. War es für Sie auch der Versuch, sich im Erinnern die schönen Dinge zurückzuholen, das Lachen, die Streiche, die Bewunderung für die als Jugendliche auch starke, große Schwester?
Ja, also genau so ist es. Also wenn so etwas passiert, und das ist ja wirklich ein furchtbarer Schicksalsschlag erstmal, der so auf einen niederrasselt, dann verdeckt der Tod ja erstmal das Leben. Dann ist erstmal nur noch der Tod da und es ist traurig und grauenhaft und alles ist weg, was an gemeinsamer Geschichte vorher da war. Und mit dem Schreiben ist genauso, wie Sie sagen, das Leben zurückgekommen. Also die Geschichte von uns beiden, von meiner Schwester und mir, unsere Kindheitsgeschichte in den 70er, Jugendgeschichte in den 80er Jahren, die ist wieder aufgetaucht und eben auch das Tolle und Lustige. Und meine Schwester war ja auch eine sehr, sehr schöne, sehr starke Person als Kind. Und das ist eben also alles wieder aufgetaucht. Wobei ich dann also so auf ihre Spuren mich begeben habe und mich gefragt habe, wo haben sich eigentlich unsere beiden Leben so auseinanderentwickelt? Mhm. Ne? Also wie ist es auseinandergegangen? Wir waren ja als Kind ganz eng und in der Jugend ist es dann ganz weit, stark auseinandergegangen. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist ihr Leben weitergegangen? Und wo kommt es her, dass so aus einem starken Mädchen so eine verletzliche und unsichere Frau geworden ist.
Ja, wann hat das angefangen? Also die große, starke Schwester ihrer Kindheit. Und dann war sie, irgendwann wurde sie unsicher, verzagt, hat auch mit dem Leben gehadert. War das ein schleichender Prozess oder kann man sagen, dass es da irgendwo auch Momente gab, die das ausgelöst hat?
Genau die Frage stelle ich mir und ich bin eigentlich auf den schleichenden Prozess des Erwachsenwerdens gekommen, also des Frauwerdens gekommen. Also meine Schwester war eben dieses starke Mädchen, was dann doch immer mehr in so eine weibliche Sackgasse gelaufen ist. Damit meine ich, immer stärker sich solche weiblichen, also auf solche weiblichen sogenannten Stärken verlassen hat, wie Schönheit und Charme und so, was dann zwangsläufig im Alter irgendwann in die Sackgasse führt. Und es gab nicht so einen richtigen Knacks, so einen klaren Knacks, wo ich sagen kann, ach so, da ist es passiert. dem spüre ich ja nach und ich komme nicht auf so ein Schlüsselerlebnis bei ihr. Es ist eher so ein langsamer Prozess, der sich im Laufe der Jahre so entwickelt hat.
Auch die Schwierigkeiten, dann mit den Rollenerwartungen von außen umzugehen?
Ganz genau. Also das immer mehr, immer stärker auch auf die Rolle der Schönen festgelegt zu werden, ja auch schon von unseren Eltern her und dann später sich das selber auch zu eigen gemacht hat und ja, und dann immer diese Erwartungen, die auch damit verbunden sind, denen sie dann irgendwann offenbar nicht mehr standhalten konnte.
In Ihrer Familie wurde sehr offen über Depressionen gesprochen, auch Ihre Mutter litt an der Krankheit und hat sich das Leben genommen. Sie hat, so schreiben Sie in Ihrem Buch, immer gesagt, sie werde nicht älter als 47 und so war es dann auch.
Ja, das war tatsächlich sehr unheimlich für mich, als das dann wirklich mit 47 passierte. Ja, damit bin ich aufgewachsen, mit dieser Zahl 47. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass ich dann meinen eigenen 47. Geburtstag sehr groß in einem großen Freundeskreis gefeiert habe. Weil ich dachte, jetzt habe ich diese furchtbare magische Zahl, die meine Kindheit begleitet hat, überschritten. Und was und warum sie diese 47 genommen hat oder warum das immer so eine Zahl für sie war, das ist mir bis heute ein Rätsel.
Wie hat sich die Depression bei Ihrer Mutter geäußert? Also wie war das für Sie als Kind, damit umzugehen?
Ja, das ist ja ein immer wiederkehrender Zustand gewesen. Also meine Mutter wurde eigentlich ziemlich regelmäßig im Frühjahr depressiv. Also wenn das Leben sozusagen um sie herum wieder losging, und das scheint ein Phänomen zu sein, was oft vorkommt, wenn also alles wieder losgeht und die Menschen wieder rausgehen und das Leben wieder anfängt nach dem Winter, dann scheint es für Menschen, die zu Depressionen neigen, schwierig zu werden und sie zu überfordern. Und das war bei meiner Mutter genauso. Ich beschreibe das in dem Buch mit dem Bild der schwarzen Raben. Also ich habe das immer so gesehen, dass das wie so schwarze Vögel, die so langsam von außen vor dem Fenster erst sitzen und dann so langsam reinkommen und plötzlich mit einem Schlag ist das ganze Zimmer voller schwarzer Vögel, die dann anfangen, diese Menschen zu umkreisen und irgendwie so stark zu umkreisen, dass sie in dieser Wolke von schwarzen Vögeln irgendwann komplett verschwindet und man gar keinen Zugang mehr zu ihr hat und sie auch keinen Zugang mehr nach außen.
Trotz des darüber Redens, also weil es war ja in Ihrer Familie immer ein Thema, kann man überhaupt vorbereitet sein auf die Selbsttötung eines geliebten nahen Menschen?
Nein, eben nicht. Und das ist eben das absolut Schockierende, dass man das irgendwie weiß, dass das passieren kann. Und trotzdem, wenn es dann passiert, ist es unvorstellbar. Weil ich habe die Nachricht ja bekommen am Abend des Tages, als es passiert ist. Und für mich war meine Schwester ja eine Sekunde später noch schon vorher noch lebendig. Also ich hatte von einer Sekunde auf die andere keine Schwester mehr. Und das ist gar nicht zu begreifen am Anfang, dass man, das braucht erstmal eine Zeit, bis man das überhaupt versteht. Und für mich hat es dann eben auch natürlich und länger gedauert, bis ich darüber schreiben konnte, das ist klar. Ich musste erstmal damit fertig werden.
Sie haben sie einmal davon abhalten können, sich das Leben zu nehmen?
Ja, das war 10 Jahre vorher, da war sie in der geschlossenen Psychiatrie, weil sie eben Selbstmordgedanken hatte. Und da konnte ich sie davon überzeugen, eine Therapie zu machen. Das hat lange gedauert, aber es hat dann geklappt und sie hat noch mal 10 Jahre gelebt.
Haben Sie sich Vorwürfe gemacht, dass Sie beim zweiten Mal nicht mehr helfen konnten?
Das macht man immer. Das ist, glaube ich, der Begleiter derjenigen, die zurückgeblieben sind. Diese Selbstvorwürfe, die auch ein bisschen schwächer geworden sind, seit ich das Buch geschrieben habe, aber die trotzdem da bleiben. Und dass man immer denkt, ich habe nicht genug hingehört, ich habe es nicht gesehen, was hätte ich noch tun können, das wird bleiben.
Und Sie hatten, Frau Flittner, als Kinder und Jugendliche ein enges Verhältnis, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, auch durch das schwierige Verhältnis der Eltern, die...
Ja, genau. Meine Eltern haben eine sogenannte offene Ehe geführt, wie das in den 70ern so üblich war. Und das war für uns Kinder sehr schwierig, weil sie uns aufgrund ihrer ganzen Liebschaften komplett aus den Augen verloren hatten. Und so sind meine Schwester und ich uns Stützen gewesen und haben uns gegenseitig Halt gegeben. Und ja, und das hat unsere Verbindung sehr eng werden lassen.
Ihr Vater war Jurist, Kulturmanager für Stiftungen, wodurch Sie viel umgezogen sind. Ihre Schwester ist in Hamburg geboren, Sie in Köln, in Hannover sind Sie aufgewachsen, Sie waren sogar eine Zeit lang in New York. Wie sehr hat das Sie beide zusammengeschweißt?
Ja, das natürlich auch, weil wenn man immer den Ort wechselt und die Freundin wegbrechen und man eine neue suchen muss, dann ist das natürlich auch ein stabiler Faktor, die eigene Schwester, die dann immer mit dabei ist. Und das hat natürlich eine große Rolle gespielt. Wir waren uns dann auch zwischendurch die besten Freundinnen.
New York, da waren Sie 9.
Ja.
Wie war das?
Ja, gigantisch. Also ich kam von Hannover vom Maschsee und bin plötzlich durch Manhattan gelaufen mit diesen riesigen Häusern, den ganzen funkelnden Lichtern, den heulenden Sirenen der Krankenwagen und den ganzen verschiedenen Farben von Menschen, von schwarz bis weiß, die ganzen verschiedenen Menschen, die da in der Stadt zusammenwohnen. Und wir sind natürlich in eine amerikanische Schule gegangen. Wir waren ja auf einer Waldorfschule und konnten also vorher schon Englisch. Und sind dann, es war einfach alles komplett neu. Und unser Schulweg ging nicht mehr durch den am Maschsee vorbei, sondern durch den Central Park. Mhm. Und das war natürlich was ganz, ganz anderes und Aufregendes.
Dass Sie auf einer Waldorfschule waren, das hat natürlich auch seinen Grund. Sie erzählen in Ihrem Buch auch von den Großeltern, die ja wirklich kaum unterschiedlicher hätten sein können. Also die Familie der Mutter, sehr lebenslustig. Da gab es einen Farbfernseher, da gab es deftiges Essen. Ihr Großvater väterlicherseits wiederum, der war ein berühmter Reformpädagoge. Mhm. Anthroposophen und da gab es Quark, Schwarzbrot und Gemüsebrühe.
Ja, genau, da kann man sich schon vorstellen, wo die Kinder lieber sind. Beim Farbfernseher mit der Leberwurst oder beim Kamillentee mit Schwarzbrot, ja.
Aber es hat sie trotzdem geprägt.
Genau, diese beiden Pole haben mich natürlich trotzdem sehr, sehr stark geprägt. Und wir waren ja als Kinder sehr ironisch. Also wir waren sehr lustige, ironische Kinder, meine Schwester und ich. Und wir haben uns eigentlich immer so ein bisschen lustig gemacht über alles. Also auch über unsere Großeltern, auch über die Unterschiedlichkeit. Und das hat uns, wir haben also sehr stark als Kinder schon diese Unterschiedlichkeit auch wahrgenommen.
Und auch Vielfalt. Also das ist ja auch etwas, was man, was ja auch ein Wert ist, wenn man das als Kind schon erlebt.
Genau, also ich denke auch, dass wir dadurch sehr, sehr ambivalenzfähig geworden sind. Also das mache ich ja auch in meiner fotografischen Arbeit oft, dass ich mit Menschen rede, die ich eigentlich sehr fragwürdig finde oder seltsam. Oder dass ich mich einfach für Menschen interessiere, auch für ihre Widersprüche. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir diese Widersprüchlichkeit und diese Unterschiedlichkeit der Menschen schon als Kinder wahrgenommen haben.
Aber ist es dann nicht verwunderlich, dass Ihre Schwester sich da von diesen Rollenerwartungen nicht so lösen konnte?
Ja, meiner Schwester ist doch schon sehr früh dieser weibliche Weg vorgezeichnet worden. Also meine Schwester hat Schminksachen zum Geburtstag bekommen und ich einen Elektrobaukasten. Und das sagt doch eigentlich schon alles. Oder ich habe eine elektrische Eisenbahn bekommen und meine Schwester hat einen roten Kamm gekriegt. Also so unterschiedlich sind wir geprägt worden. Und das hat uns natürlich weiter sehr unterschiedliche Wege einschlagen lassen. Ich glaube, das hängt mit der Prägung zusammen und auch mit dem, wie man es dann annimmt.
Und Sie waren als Kind eine Leseratte.
Ja, ich habe immer sehr viele Bücher gelesen. Und meine größte Angst war, als wir nach Köln gezogen sind, dass es da keine Bücher gibt, die auf Hochdeutsch sind. Ich dachte, in Köln stehen in den Bibliotheken nur Bücher, die in Kölsch geschrieben sind. Und davor hatte ich eine panische Angst. Aber dann hatte ich endlich meinen Bibliotheksausweis und bin da hingegangen. Und zu meiner großen, großen Erleichterung und Freude gab es dann da Bücher in Hochdeutsch. Ja,
tatsächlich wird nicht nur in Hannover Hochdeutsch gesprochen.
Sehr erleichternd.
Nun haben Sie Ihren ersten eigenen Roman geschrieben, diesen sehr persönlichen Familienroman, meine Schwester. Auf dem Buchcover ist ein Foto von Ihnen beiden zu sehen, von Ihrer Schwester und Ihnen vor dem Spiegel. Sie halten die Kamera und machen das Bild von Ihnen beiden. Wann und wie ist dieses Foto entstanden?
Das war in Hamburg, in dem Haus meines Vaters. Ich war 21 und meine Schwester war 24. Und es war im Badezimmer. Ich habe uns beide so gesehen und dachte, jetzt ist eigentlich der Moment, wo sich unsere Wege endgültig trennen. Also ich ging nach Köln, meine Schwester machte eine Ausbildung in Essen. Und dann habe ich gesagt, ich lass uns doch ein gemeinsames Foto machen. Also mir war klar in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe, dass es jetzt so ein ganz symbolisches Bild wird. Und dann habe ich meine erste Kamera, das war eine Nikon, bei meiner Schwester auf der Schulter abgelegt, damit das Bild nicht verwackelt, und habe dieses Bild gemacht.
Also Sie waren sich klar, dass Sie auseinandergehen würden. Warum haben Sie sich damit so abgefunden?
Weil wir schon auf sehr unterschiedlichen Wegen unterwegs waren. Also ich habe mich mit Feuereifer an meine erste Ausbildung gestürzt und meine Schwester wusste nicht so recht, wie es weitergeht. Und und ich dachte dann irgendwie, also für mich fing sie auch dann an, ein bisschen langweilig zu werden. Das sage ich auch mit einem schlechten Gewissen, aber so war es. Also meine Schwester fing einfach an, mich weniger zu interessieren. Und ich glaube, umgekehrt war das auch so. Sie hat sich für die Dinge, die mich interessierten, auch nicht mehr interessiert.
Wann haben Sie angefangen zu fotografieren?
Also ich habe mit 18 meine erste freie Arbeit gemacht. Das war da hatte ich eigentlich eine Hospitanz im Thalia Theater in Hamburg gemacht, eine Dramaturgie-Hospitanz, und lernte da hinter den Kulissen so einen Statisten kennen, der einfach nur einen kleinen Auftritt hatte. Der ging einmal über die Bühne und sagte, glaube ich, einen Satz und trat dann wieder ab. Und den fand ich irgendwie so interessant und hatte ein interessantes Gesicht. Und ich fand auch die Rolle irgendwie so anrührend, dass er dann immer nur jeden Abend da stand und nur für einen Satz über die Bühne lief. Und dann habe ich ein Porträt über den gemacht. Ich habe den angesprochen und habe ihn in seiner Wohnung in der Reeperbahn, wohnte der an der Reeperbahn, habe ich ihn besucht und habe ihn da fotografiert und auch gefragt, warum er das macht und was er werden will, was er für Träume hat und so. Also das war schon so eine Arbeit in dem Stil, wie ich sie eigentlich später auch immer oft gemacht habe, dass ich fotografiere und Menschen gleichzeitig befrage. Also dass ich immer auch etwas wissen will von ihnen. Dass es nicht nur visuell ist, sondern eben auch sehr stark inhaltlich.
Dass Sie am Thalia Theater eine Hospitanz hatten, hatte auch einen Grund. Sie haben nach der Schule eine Ausbildung zur Cutterin gemacht und dann an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert. Sie wollten eigentlich Regisseurin werden.
Eigentlich wollte ich das nie, aber ich glaube, das war die Idee meines Vaters, der sagte, ich bin Jurist geworden und ich möchte gerne, dass eine meiner Töchter, am besten du, das macht, was ich nie gemacht habe. Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Ich habe das gemacht, aber ich habe im Laufe dieser Zeit dann gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Das will ich gar nicht.
Aber Geschichten wollten Sie trotzdem erzählen?
Geschichten wollte ich erzählen, aber nicht als Regisseurin oder nicht als Filmemacherin. Das habe ich dann auch gemerkt, dass das gar nicht meins ist. Dass ich da mit ganz vielen Menschen immer zu tun habe, die mir alle reinreden, dass ich gar nicht alleine Dinge machen kann. Und ich bin eigentlich jemand, der viel lieber alleine arbeitet, mit der Kamera loszieht und dann auch viel tiefer in Geschichten eintaucht, als ich das könnte, wenn ich das mit einem ganzen Filmteam machen würde. Also die ganze Arbeitsweise ist mir fremd. Und das habe ich dann nach ein paar Jahren gemerkt und beschlossen, Fotografin zu werden und das auszuprobieren.
Was hat der Vater dazu gesagt, dass Sie seinen
Traum
nicht trifft?
Der war völlig entsetzt. Der war vollkommen entsetzt und hat auch versucht, mich davon abzuhalten. Und ich habe dann, ich musste dann wirklich auch eine Zeit lang den Kontakt mit ihm abbrechen, weil ich gedacht habe, so jetzt reicht's. Jetzt muss ich mal meine Sachen machen, ohne dass er mir reinredet. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Also das musste dann irgendwann sein. Und jetzt ist das natürlich ganz anders. Er ist dann ganz stolz und rennt immer mit meinen Fotobüchern durch die Gegend. Aber das hat eine Zeit gedauert.
Berühmt gemacht hat sie eine Fotoreportage Geschichten aus dem Niemandsland. Kurz nach dem Mauerfall sind sie in den Grenzstreifen, also wirklich auf den Grenzstreifen, und haben da Bilder gemacht.
Ja, das war 1989, 90. Da bin ich auf den Grenzstreifen hin und her gelaufen und habe die Menschen angesprochen, die in dieser frischen Situation sich da manchmal auch einfach nur verirrten oder eine Abkürzung suchten. Also zufällige Begegnungen mit Menschen aus Ost und West. Und die habe ich gefragt, was machen Sie hier? Wie geht's Ihnen? Und was halten Sie von der plötzlichen Situation? In diesen Trümmerlandschaft standen die dann. Und ich habe mit kurzen Sätzen dann das wiedergegeben, was sie mir erzählt haben. Das waren teilweise ganz lustige und absurde Geschichten, ganz kleine Geschichten zu diesem großen historischen Ereignis. Und das habe ich aufgenommen und gezeigt. Und lustigerweise wird die Arbeit jetzt gerade ausgestellt. Also übermorgen ist ja eine Eröffnung im Museum für angewandte Kunst in Köln.
Eine andere Fotoserie, die für Aufsehen gesorgt hat, war eine aus dem Bordell in Stuttgart, wo sie die Männer porträtiert haben, also nicht die Frauen. Völlig anderer Fokus als die üblichen Reportagen.
Ja, das hat mich einfach interessiert. Wie geraten Männer in die Prostitution? Wieso gehen die dahin? Und wenn man sowas wissen will, dann muss man eben dahin gehen, wo sie sind, nämlich im Bordell. Das war nicht so ganz einfach. Ich habe aber einen Bordellbesitzer gefunden, der auch ziemlich viel durch die Talkshows getingelt ist damals. Und der sagte, ja, ich könnte vorbeikommen und seine Kunden fotografieren. Mhm. Und dann bin ich da aufgeschlagen. Dann bin ich mit meinem Fotokoffer in dieses Bordell gegangen und habe mich da an die Theke gestellt und habe die Männer angesprochen und sie gefragt, ob sie sich fotografieren lassen
würden. Und es haben welche Ja gesagt.
Ja, es haben welche Ja gesagt. Es hat ein bisschen gedauert. Das hat 4 Tage lang gedauert und ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte dann irgendwann, das schaffe ich wirklich nicht. Aber dann hat der Erste mitgemacht und da wusste ich, wenn einer mitmacht, dann machen auch mehr mit. Und ja, dann bin ich mit denen aufs Zimmer gegangen. Da hatte ich vorher schon mein Licht aufgebaut. Die haben sich auf das Bett gesetzt. Ich habe mich lange mit ihnen unterhalten, manchmal tatsächlich 1-2 Stunden. Und habe das mitgeschrieben und sie fotografiert.
Was ja all ihre Arbeiten auszeichnet, ist ihr Interesse für die Geschichten. Also für die Menschen, die sie da porträtieren, was sie zu erzählen haben. Und sie möchten es möglichst wertfrei erzählen. Wie schwer ist das manchmal, objektiv zu bleiben? Zum Beispiel, als Sie Rechtsextreme porträtiert haben.
Das ist sehr schwer. Also man gerät da auch manchmal, also man gerät eigentlich immer, oder ich gerate dann ab einem bestimmten Punkt immer in die Phase, wo ich alles verstehe. Und wo ich dann auch einen Rechtsradikalen verstehe. Zumindest verstehe, warum der so denkt. Und das ist dann immer der Moment, wo ich Pause machen muss. Also wo ich mich dann wieder mitteln muss, mir nochmal von der anderen Seite die ganze Geschichte angucken muss, um dann weiterzumachen. Denn es ist klar, man versteht dann sehr viel. Wobei ich immer mit einer Haltung in diese Geschichten reingehe. Ich sag nicht einfach, ach, ich höre mir das mal an, sondern ich habe schon eine Haltung. Ich finde nicht, dass man rechtsradikal denken sollte und findet es auch menschenverachtend, diese Homophobie und Rassismus und Antisemitismus, was mir da entgegenschlägt. Aber ich muss dann trotzdem die Nerven behalten und sagen, ich möchte ja genau das zeigen. Ich möchte zeigen, warum oder was die Menschen überhaupt denken. Und dann muss ich das aushalten eine Zeit lang.
Ihre jüngste Fotoreihe trägt den Titel Väter und Töchter. Und das sind ganz besondere Väter, die ihren Töchtern auch Mut und Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben haben. Wie wichtig sind Väter dafür, dass Frauen stark und eigenständig werden?
Ja, Väter sind sehr, sehr wichtig, finde ich. Also in jedem Land übrigens. Väter sind auch zum Beispiel, weil ich mache jetzt gerade eine Recherche über Afghanistan. Und in Afghanistan können Frauen überhaupt nur stark werden, wenn ihre Väter sie unterstützen. Und das ist bei uns gar nicht wesentlich anders. Auch immer, wenn man immer denkt, hier ist es ganz anders. Auch hier ist es so, dass Väter, wenn sie volles Vertrauen in ihre Töchter haben und wenn sie interessiert sind an starken Frauen und das einfach normal finden, dass Frauen das Gleiche können wie Männer oder Töchter das Gleiche wie Söhne, dass sie sehr, sehr ermutigend sein können, dass die Töchter den eigenen Weg finden.
Hat Ihr Vater Sie stark gemacht?
Ja und nein. Also mein Vater hat mir immer gesagt, du kannst das alles. Aber er hat auch eine Zeit lang versucht, dass ich seinen Weg, den er gerne gegangen wäre, weitergehe. Und das ist so eine Zwischengeschichte, finde ich. Also einerseits hat er mir immer gesagt, du kannst das alles. Andererseits hat er mir nicht von Anfang an die Freiheit gegeben, die ich gerne gehabt hätte. Die habe ich mir dann selber holen müssen. Aber das ging auch.
Wie hat Ihr Vater eigentlich den Tod seiner Tochter, Ihrer Schwester, verarbeitet?
Schwer. Also das ist, war sehr, sehr, sehr schwer für ihn. Und jetzt langsam geht es besser und er findet auch gut, dass ich das verarbeitet habe, obwohl er da nicht immer gut wegkommt in dem Buch. Aber er findet das richtig und gut, dass es so aufgeschrieben worden ist. Ich habe sozusagen gemacht, mit für ihn vielleicht.
Und Ihnen hat das Schreiben ja auch geholfen.
Ja.
Und Frau Flittner, Sie erzählen in Ihrem Buch von einer Begebenheit mit Ihren Großeltern. Sie waren im Urlaub an der Ostsee und im Fernsehen war eine blonde Frau mit großer Brille zu sehen. Und Ihr Großvater sagt, was ist denn das für ein Flintenweib? Mit diesem Flintenweib sind Sie heute verheiratet. Das war nämlich Alice Schwarzer.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist mir wirklich tatsächlich wieder eingefallen, als ich diese Szene an der Ostsee nochmal vor Augen mir geführt habe, dass sie das gewesen sein muss. Ja.
Mhm. Nun ist Ihre Frau ein ganz klein bisschen älter als Sie. Als sie schon als bekannte Feministin und Gründerin der Zeitschrift Emma im Fernsehen aufgetreten ist, also damals, als Sie an der Ostsee Urlaub gemacht haben, da waren Sie noch in der Pubertät.
Ja, genau so ist es.
Hat sie damals schon fasziniert? Waren Sie damals schon feministisch engagiert?
Nein, nein, nein. Da war ich, ich war ja ein Spätzünder, eine Spätzünderin. Also da war ich noch gar nicht, da bin ich noch auf die Bäume geklettert, glaube ich. Also das kam erst sehr viel später. Also sehr viel später habe ich mich überhaupt erst, ich hatte dann auch erst einen Freund und war irgendwie gar nicht feministisch engagiert. Und dann erst später haben wir uns dann kennengelernt, viel später.
Ich hoffe, ich darf das fragen. Wann und wie war das, dass Sie sich kennengelernt
das
haben?
Das erzähle ich Ihnen dann beim nächsten Mal, wenn ich ein Buch schreibe, mein Leben mit Alice.
Das ist, ich weiß, Sie halten sehr viel von dem Privaten auch privat. Und das ist eine Frage, die ich mir beim Lesen Ihres Buchs gestellt habe. Wo läuft die Grenze? Also wenn man so persönlich schreibt, zwischen dem, was die Öffentlichkeit wissen darf und dem, was zu nah geht.
Das, was man erzählen will, das ist die eigene innere Grenze. Das finde ich gar nicht so schwer. Also das, was ich jetzt erzählen wollte und worauf mein Fokus liegt, ist auf meiner Schwester, auf unserer gemeinsamen Kindheitsgeschichte. Und das genau die wollte ich erzählen und vor allem auch meiner Schwester nachspüren, warum ist sie so geworden, wie sie geworden ist und warum ist das alles passiert. Und sie haben ja auch gesehen, dass die Alice da eigentlich nur eine ganz kleine Rolle spielt. Sie kommt zwar als jemand vor, der immer da ist, und da verliere ich aber auch nicht sehr viele Sätze, weil das ist etwas, was dann in die Gegenwart reinreicht und das ist dann mein Privatleben, was ich dann auch privat halten will.
In Ihrem Buch nennen Sie Ihre Schwester nur ganz selten beim Namen. Ist das auch so eine Grenzziehung?
Ja, das ist auch eine Grenzziehung. Ich wollte, dass das auch nicht so, also dass es nicht so nah rückt. Ich wollte einfach, dass es auch etwas Allgemeingültigeres wird. Und es ist ja auch in Relation zu mir immer meine Schwester. Auch das wollte ich damit klar machen. Es ist meine Schwester. Und es sollte auch unser Verhältnis, unser Geschwisternverhältnis in den Vordergrund rücken. Und weniger also eine Person, die immer beim Namen genannt wird, nennen.
Mhm. Wenn Sie den Namen öfter genannt hätten, dann wäre es wieder eine Distanzierung von ihr gewesen, auch im Schriftbild.
Ja, die Distanzierung nicht. Es wäre mir, ich finde es eigentlich besser, wenn es so kann es auch eine größere Allgemeingültigkeit bekommen. Also ich wollte gar nicht so genau, dass immer ihr Name davor kommt. Das hätte ich einfach zu beleghaft gefunden.
Es gibt gerade einige prominente Menschen, die ihre Depression öffentlich gemacht haben. Es gibt Podcasts, die Krankheit thematisieren, Bücher, die sensibilisieren. Sie tun das mit Ihrem Buch ja auch. Bewegt sich da gerade was? Bröckelt da das Tabu?
Das könnte sein. Das wäre natürlich sehr gut, wenn dieses Tabu, was für viele Menschen, glaube ich, ungeheuer ist, wenn da was in Bewegung kommt. Das ist ja nicht nur ein Tabu, über Depressionen zu sprechen. Es ist ja auch ein unglaubliches Tabu, über Suizid zu sprechen, fast noch größer. Jeder und jede kennt in seiner und ihrer Umgebung jemanden, der sich das Leben genommen hat. Aber es wird meistens sehr, sehr verschwiegen, auch in den Todesanzeigen. Ahne ich immer schon, wenn ich da so eine Zahl sehe, die gar nicht zum Sterbealter passt, dass das möglicherweise ein Selbstmord gewesen sein könnte. Aber das wird auch in Nachrufen fast nie thematisiert. Und das finde ich falsch. Man muss darüber reden. Und man muss das auf den Tisch legen und sagen, so, das gibt es. Sonst bleiben die Menschen, denen das passiert ist, immer damit allein.
Meine Schwester, so heißt ihr Buch, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Die Fotografin Bettina Flittner hat es geschrieben und war heute Abend mein Gast. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Frau Oppenberg. Es war mir ein Vergnügen.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Mein Name ist Frauke Oppenberg. Bis dahin.